Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Wer geglaubt hatte, der Europawahlkampf der AfD sei an plötzlichen Überraschungen nicht mehr zu überbieten, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Schon beim Wahlkampfauftakt hatte die Parteispitze ja ihren Spitzenkandidaten nicht ans Rednerpult gelassen, damit die Affäre um Maximilian Kras Mitarbeiter nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen würde. Der war nämlich festgenommen worden, weil er für China spioniert haben soll. Doch jetzt bekam Kra, der auch schon wegen seiner Nähe zu Russland und China unter Druck stand, ein komplettes Auftrittsverbot für den restlichen Wahlkampf. Wohlgemerkt, der Spitzenkandidat. Der Grund, der Eklat um Kras verharmlosende Aussagen über SS-Verbrechen in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Das war selbst der französischen Rechtsaußenpartei Rassemblement National von Marine Le Pen zu viel, die der AfD die Zusammenarbeit im EU-Parlament aufkündigte. Susanna Jalek.
Die Aussage Maximilian Kras. Sie prangt dick als Überschrift über dem Interview in der italienischen Zeitung La Repubblica. Nicht jeder, der eine SS-Uniform trug, sei automatisch ein Verbrecher gewesen, behauptet der AfD-Europapolitiker. Es ist eine Verharmlosung der historischen Schuld der NS-Organisation, an der es massive Kritik gibt. Aus Frankreich, ausgerechnet von der Rechtsaußenpartei Rassemblement National. Es ist Zeit, mit dieser Bewegung zu brechen. Sie haben keine funktionierende Parteiführung und werden im Inneren von radikalen Gruppen kontrolliert. Die Zusammenarbeit mit der AfD im Europaparlament beendet. Kras Äußerungen haben das Fass offenbar zum Überlaufen gebracht. Denn schon im Februar gab es ein Krisengespräch zwischen Marine Le Pen und Alice Weidel in Paris. Damals ging es um das geheime Treffen in Potsdam, bei dem es um Zwangsausweisungen gegangen sein soll.
Frau Le Pen möchte sich und ihre Partei als gemäßigte Partei darstellen, eben nicht als extreme Partei, sondern als bürgerliche, rechtsbürgerliche Partei. Und dazu ist dieser Bruch mit der AfD gut auch zum Verkaufen.
Die AfD reagiert, spricht von einem massiven Schaden für die Partei im laufenden Wahlkampf. Kra tritt vom Bundesvorstand zurück, bekommt ein Auftrittsverbot, darf also nicht mehr, so wie hier Anfang Mai in Dresden, bei Wahlkampfveranstaltungen auftreten. Seinen Listenplatz 1 bei der Europawahl aber behält er, so will es das Wahlrecht. Kra äußert sich auf der Plattform X, nimmt nichts zurück. Ich nehme zur Kenntnis, dass sachliche und differenzierte Aussagen von mir als Vorwand missbraucht werden, um unserer Partei zu schaden. Das Letzte, was wir derzeit brauchen, ist eine Debatte um mich. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Abend im bayerischen Eichenried versucht Parteichef Chrupalla, die Probleme kleinzureden und spricht von einer Hetzkampagne gegen die AfD.
Diese Einschläge sind wir gewohnt, die Diffamierungen sind wir gewohnt. Nichtsdestotrotz lassen wir uns davon nicht beirren. Nichtsdestotrotz kämpfen wir weiter, denn die Alternative für Deutschland ist wesentlich mehr als einzelne Personen unserer Partei.
Doch im Inneren der Partei rumort es. Markus Buchheit steht auf Listenplatz 7 der AfD für die Europawahl. Ihn lässt die Ankündigung Le Pens, sich neue Verbündete im EU-Parlament zu suchen, nicht kalt.
Es ist natürlich so, dass ich extrem besorgt bin. Wir werden schauen, ob das schon der weiße letzte Schluss war oder ob wir hier nochmal in Gespräche kommen. Was jetzt gefordert ist für die Gesamtpartei, ist Diplomatie. Wir können uns nicht erlauben, ausgeschlossen zu sein auf einer so wichtigen Bühne wie im EU-Parlament.
Die AfD kommt nicht zur Ruhe und dazu trägt ihr eigenes Spitzenpersonal bei.
Kilian Pfeffer in unserem ARD-Hauptstadtstudio dazu jetzt. Kilian, es rumort offenbar in der Partei. Könnte die Parteiführung um Alice Weidel und Tino Chrupalla am Ende über die Causa Kra stolpern?
Ja, ich denke, das hängt sehr vom Ergebnis ab, was die AfD bei der Europawahl erzielt. Momentan sinken die Zustimmungswerte für die Partei, wenn man am Ende bei so etwas wie 12-13% herauskommen würde, dann würde das doch erheblichen Druck für die beiden Parteivorsitzenden, Tino Chrupalla und Alice Weidel bedeuten, denn es gibt erhebliche Kritik an den Entscheidungen des Bundesvorstands, zum Beispiel an dem Auftrittverbot für Maximilian Krah. Das wird in der Partei als Distanzierung wahrgenommen und damit schade man doch nur der Partei. Andere wiederum sagen, man habe viel zu lange zugesehen im Bundesvorstand, man sei quasi sehenden Auges in diese Situation hineingeraten. Man habe gewusst, dass die Kandidatur von Maximilian Krah eine Risikokandidatur gewesen sei und wiederum andere finden, dass Maximilian Krah Unrecht getan wird, dass man sich auch von den Franzosen nicht vorschreiben lassen dürfe, was man nun zu tun habe. Also ich denke, man kann sagen, es brodelt in der Partei. In knapp 5 Wochen wird auf dem Bundesparteitag der AfD in Essen ein neuer Bundesvorstand gewählt und dann könnte sich der Zorn der Partei zeigen.
Kilian, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Ja, die AfD vor dieser Europawahl. Dazu hat unser ARD-Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen folgende Meinung.
Es wird einsam um die AfD in Europa. Dass der Rassemblement National die Zusammenarbeit mit ihr aufkündigt, kommt nicht völlig überraschend. Schon länger hadert man dort mit den deutschen Rechten. Das Potsdamer Treffen, Stichwort Remigration. Die Vorwürfe gegen Spitzenkandidat Maximilian Krah, der Geld aus russischen Kanälen bekommen haben soll. Der mutmaßliche chinesische Spion im Büro von Krah. Jetzt die Verharmlosung von SS-Schergen, die gerade auch in Frankreich furchtbar gewütet haben. Irgendwann war die Trennung eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Denn schon länger läuft der Kurs der immer radikaler werdenden AfD diametral gegen die Entwicklung in den anderen großen rechten Lagern in Europa. Wenn Marine Le Pen nochmal französische Präsidentin werden will, wenn sie seriös für regierungstauglich gehalten werden will, dann muss sie sich von unseriösen Partnern abgrenzen. Auch Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin von den ultrarechten Brüdern Italiens, spricht von unüberbrückbaren Differenzen zur AfD wegen deren Beziehungen zu Russland. Meloni ist der neue Fixstern am rechten Himmel Europas. Sie gibt sich moderat, hat dem Migrationspakt zugestimmt, hat eine klare Haltung pro Ukraine, keine Selbstverständlichkeit unter den Rechten, und bearbeitete wohl auch Ungarns Viktor Orban so lange, bis er dem 50 Milliarden Euro Paket für die Ukraine zustimmte. Auch der ungarische Fidesz, der im Moment keiner Fraktion angehört, sowie die polnische PiS gehören zu diesem Spektrum, das nach der Wahl im Juni nach neuen Allianzen suchen wird. Für die AfD dagegen dürfte es immer schwerer werden, in diesem Spektrum noch Partner zu finden. Das rechte Lager im Europäischen Parlament sortiert sich neu. Es wird spannend bei dieser Europawahl.
Die Meinung von Thomas Spickhofen. Das war heute offensichtlich keine alltägliche Trauerfeier. Schließlich war es die für den verstorbenen Präsidenten Ebrahim Raisi. Am Sonntag war der mit einem Hubschrauber abgestürzt. Und während weiter zur Ursache des Unglücks ermittelt wird, gilt im Iran eine 5-tägige Staatstrauer. Tausende waren heute in Teheran dabei und haben sich von Raisi verabschiedet. Aber es gibt auch die, die so etwas wie Erleichterung verspüren, weil sie unter Raisis Führung so gelitten haben. Zum Beispiel Menschen, die aus dem Iran fliehen mussten, nachdem sie es gewagt hatten, sich gegen das Mullah-Regime zu stellen. Markus Rosch hat einige von ihnen getroffen.
Junge Exil-Iraner treffen sich am Nachmittag in einem Dachrestaurant in Istanbul. Die Stimmung ist gelöst. Zaman ist Influencer. Er hat vor 7 Jahren gegen die Regierung protestiert, sollte dafür ins Gefängnis, verließ dann das Land. Alle hier mussten aus ihrer Heimat fliehen, empfinden nun große Genugtuung. Sie trauern hier nicht um den Tod des ultrakonservativen Präsidenten Raisi. Er hat befohlen, 4.500 Menschen zu töten am Beginn der iranischen Revolution. Eigentlich müsste doch jetzt jeder Iraner froh sein. Und jetzt schicken wirklich einige Länder Beileidschreiben an den Iran. Kann das wirklich sein? Wir denken, es fühlt sich so wie Rache an. Wir haben unsere Freunde sterben sehen. Es gab so viele Hinrichtungen, Demütigungen. Aber nun hat es einen von denen erwischt. Jetzt sind wir glücklich. Einer weniger, das ist gut. Große Trauer heute hingegen bei den Regime-Anhängern. Durch Teherans Straßen werden die Särge von Raisi und den Regierungsmitgliedern gefahren, die beim Hubschrauberunglück gestorben sind. Begleitet von Millionen von Menschen, meldet das staatliche Fernsehen. Die Bewohner der Hauptstadt waren vorher mit Handy-Nachrichten aufgefordert worden, teilzunehmen. Hier wird Raisi verehrt. Viele wollen die Särge noch einmal berühren. Wir werden ihn vermissen, aber es wird keine Probleme oder Veränderungen geben. Das hat Ayatollah Khamenei gesagt. Der neue Präsident muss die Politik Raisis fortführen, sonst werden wir ihn nicht unterstützen. Gemeinsam mit der engsten Führung nimmt Ayatollah Khamenei, der oberste geistliche Führer, Abschied. Raisi galt als möglicher Nachfolger des gesundheitlich angeschlagenen 85-Jährigen. In Irans Führung könnte nun ein Machtkampf um Posten und Positionen ausbrechen. Doch erst einmal wird Ende Juni gewählt. Aber nur Kandidaten, die vom Wächterrat vorher ausgewählt sind. Die Probleme des Landes sind groß. Die Wirtschaft schwächelt, die Bevölkerung ist unzufrieden, es gibt Dauerkonflikte mit dem Westen und Israel. Die jungen Iraner in Istanbul schauen sich immer wieder die Videos an, in denen Regimegegner auf der ganzen Welt den Tod Raisis feiern. Doch die Hoffnung, dass sich im Iran schnell etwas ändert, ist nicht sehr groß. Es wird keine Veränderungen geben, solange es eine islamische Republik im Iran gibt. Das sind doch alle die gleichen. Es wird wieder so einen wie Raisi geben. Von den Wahlen erwarten sie hier nichts. Die seien vom Regime gesteuert. Kaum jemand werde wählen gehen, sagen sie.
Katharina Willinger berichtet für uns aus Teheran. Katharina, du bist seit vorgestern in Irans Hauptstadt unterwegs. Wie hast du die Stimmung bislang dort wahrgenommen?
Also es ist eine sehr seltsame Stimmung, die momentan hier in der Hauptstadt vorzufinden ist. Wir waren in den letzten Tagen in verschiedenen Stadtvierteln unterwegs und die Stimmung, die schwankt eigentlich zwischen Trauer und Schadenfreude, muss man sagen. Schadenfreude bei denen, die mit dieser Regierung, mit dem System nichts anfangen können, die es ablehnen und dementsprechend auch bei den Trauerfeierlichkeiten nicht teilnehmen wollten. Heute Morgen waren wir dann im Stadtzentrum unterwegs, schon sehr früh am Morgen. Da sind auch sehr viele Busse angekommen, voll mit Regierungsanhängern, die unbedingt schon früh am Gebet auch teilnehmen wollten. Das wurde ja vom geistlichen Führer Ayatollah Khamenei geleitet. Die hatten Bilder dabei von Raisi und die haben auch gesagt, dass sie seinen Tod tief betrauern. Ich fand die Spannung, die Stimmung gleichzeitig auch sehr angespannt, auch uns als ausländischer Presse gegenüber wurden immer wieder uns vorgeworfen, dass wir nicht ausgewogen berichten, dass wir die Islamische Republik Iran falsch darstellen würden. Also es ist sehr sinnbildlich für die aktuelle Lage im Land, ja, eine Spaltung in der iranischen Gesellschaft ist tief zu spüren.
Nun wird ja bereits in Kürze ein Nachfolger für Raisi gewählt. Welche Themen wird der wohl als erstes angehen müssen?
Also ein großes Problem dieser Regierung hier ist die Wirtschaft. Raisi hatte ja damals schon angekündigt, als er 2021 das Amt übernommen hatte, dass er jetzt gegen die Wirtschaftskrise vorgehen wird. Seit vielen, vielen Jahren herrscht die im Iran, wird seit Jahren auch immer schlimmer. Es gibt die westlichen Sanktionen, aber vieles ist eben auch hausgemacht, Korruption und Misswirtschaft. Und Raisi hat sein Versprechen in diesen 3 Jahren nicht einhalten können. Er hatte versprochen, die Unterschicht, die untere Mittelschicht auch aus der Krise zu holen. Das war auch lange die soziale Basis des Regimes und diese soziale Basis, die schwindet jetzt immer weiter und das wird sicherlich eine Herausforderung sein des neuen Präsidenten. Ende Juni soll ja dann gewählt werden und das muss man betonen, sind keine freien Wahlen, das ist vorselektiert vom erzkonservativen Wächterrat. Die sondieren schon die Kandidaten nach islamischer Konformität und da wird es dann eine Herausforderung auch sein für das Regime, glaube ich, die Wähler bzw. eine Mehrheit der Bevölkerung an die Wahlurne zu holen.
Katharina, vielen Dank für die Informationen nach Teheran.
Gerne.
Ist Palästina ein eigener Staat? Etwa 3/4 aller Länder dieser Erde beantworten diese Frage mit Ja. Die USA allerdings und die meisten westeuropäischen Länder tun dies noch nicht. Doch nun haben Spanien, Irland und Norwegen heute angekündigt, sie wollen Palästina auch anerkennen. Was den Druck auf Israel erhöhen soll, zu einer Lösung im aktuellen Nahostkonflikt zu finden. Die Regierung Netanyahu reagiert empört. In Israel selbst reißt die Kritik an Netanyahu nicht ab. Christian Limpert.
Tel Aviv heute Abend. Alisa will wachrütteln, mitten im Feierabendverkehr. Gemeinsam mit ein paar hundert Demonstranten hat sie eine große Straße blockiert. Sie fordern Verhandlungen mit der Hamas, um die Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien. Andere hätten schon aufgegeben, sagt sie. Und jetzt drehe sich zu viel um einen möglichen Haftbefehl gegen Netanyahu oder wie heute um die Anerkennung eines Staates Palästina. Das alles gibt der Regierung eine Entschuldigung, unser Anliegen weniger wichtig erscheinen zu lassen. Aber für uns sind die Geiseln noch immer das Wichtigste. Blick in die Nachrichten am Abend. Nach den Geiseln und dem Krieg gegen die Hamas geht es um Spanien, Irland und Norwegen, die Palästina als Staat anerkennen wollen. Die Botschafter der drei Länder in Israel werden einbestellt. Und Netanyahu macht erneut klar, dass er einen palästinensischen Staat nicht akzeptieren will. Das Böse darf kein Staat werden. Es wäre ein Terroristenstaat, der versucht, das Massaker vom 7. Oktober immer wieder auszuführen. Eine Belohnung für Terror bringt weder Frieden, noch wird es uns stoppen, die Hamas zu besiegen. Seine rechtsextremen Koalitionspartner reagieren aggressiver. So provoziert Sicherheitsminister Ben-Gvir heute Muslime wiederholt mit einem Besuch auf Haram al-Sharif, dem Tempelberg, fordert dort noch härtere Kämpfe im Gazastreifen. Für Netanyahu selbst komme die Diskussion gelegen, sagt Politikprofessor Reinhold. Die Proteste gegen ihn hätten seit Wochen zugenommen. Das Land sei inzwischen so tief gespalten wie vor dem Krieg. Das wird ihm einen Schub geben, weil es um etwas geht, wogegen er sich ausgesprochen hat als starker Gegner. Statt also von einem korrupten und unfähigen Premierminister zu sprechen, werden die Leute nun sagen, dass er sich für Israel gegen die Terroristen stellt. Im von Israel besetzten Westjordanland spricht die palästinensische Autonomiebehörde, von der Fatah regiert, von einem historischen Schritt. Diese Länder sind aufgestanden, um zu sagen, dass der einzige Weg zum Frieden, zur Gerechtigkeit und Sicherheit darin besteht, dem palästinensischen Volk Unabhängigkeit und Rechte zu geben. Zurück nach Tel Aviv. Alisa demonstriert noch immer. Zeitgleich berät hinter verschlossenen Türen das Kriegskabinett. Es soll erneut um die Geiseln und eine Verhandlungslösung gehen. Dass ihre Regierung die wirklich will, daran glaubt von den Demonstranten hier niemand mehr.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den Nahost-Experten und Chefredakteur des Nahost-Fachmagazins Zenit, Daniel Gerlach. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend, Herr Zamperoni.
Etwa 3/4 aller Länder dieser Erde erkennen Palästina bereits als eigenen Staat an, nur die USA, Australien und die meisten westeuropäischen Länder noch nicht. Dass nun Norwegen, Irland und Spanien das tun, wie bewerten Sie das?
Diese drei Länder haben ja eine besondere Geschichte. Irland hat seit jeher sehr sympathische, sehr gute Beziehungen mit den Palästinensern, sieht sich auch ein Stück weit in einer antikolonialen Tradition. Aber Spanien und Norwegen sind sehr interessante Kandidaten, denn in Spanien und in Norwegen haben eigentlich die Prozesse, die Verhandlungen begonnen, die dann zum Oslo-Friedensprozess geführt haben in den 90er Jahren, nach der Madrider Friedenskonferenz 1991. Und diese beiden Staaten fühlen sich nicht nur aus innenpolitischen Motiven tatsächlich verpflichtet, hier einen Beitrag zu leisten, sehen sich auch als Mediatoren. Und man hat das Gegenteil lange Zeit versucht, nämlich erstmal Vertrauen zu bilden, erstmal Strukturen aufzubauen und dann die Anerkennung eines Staates ans Ende zu stellen. Das hat nicht funktioniert und jetzt versucht man es eben andersrum. Man ist in Europa ja auch in einiger in guter Gesellschaft. Es gibt ja andere Staaten, auch viele osteuropäische Staaten, die schon in der Zeit des Warschauer Pakts in den 80er Jahren Palästina anerkannt haben. Und auch in Europa sind es eben sehr, sehr viele, die diesen Schritt schon gegangen sind, auch wenn sie heute vielleicht eine andere Politik machen.
Wenn Druck in Richtung eines Friedensprozesses oder gar einer Zwei-Staaten-Lösung das Ziel dieses Schrittes war, ist die überhaupt vorstellbar in absehbarer Zeit?
Ich weiß nicht, ob Druck auf Israel tatsächlich der entscheidende Faktor hier ist. Denn das Kalkül, das wurde ja gerade eben in Ihrem Beitrag auch zutreffend beschrieben, das muss ja eigentlich sein, dass man Verhandlungsbereitschaft kreiert. Und natürlich kann Netanyahu auch auf Seiten der Opposition jetzt hier die Reihen schließen. Nicht, weil die Menschen grundsätzlich ein Problem hätten mit der Zwei-Staaten-Lösung, sondern weil sie diesen Schritt eben als politisch motiviert ansehen und denken, das ist ein unpassender Moment, während man einen Krieg führt und eben am 7. Oktober von der Hamas angegriffen wurde. Aber natürlich kann eine solche Anerkennung auch Fakten schaffen, nämlich eine Aufwertung bei den Vereinten Nationen und eine internationale Aufwertung. Und dann hat man nicht mehr einen Existenzkonflikt zwischen einem Staat Israel und einem palästinensischen Gebilde, was de facto nicht existiert, sondern man hat eben zwei Staaten, die miteinander in Verhandlungen treten können und deren Verhandlungen man dann entsprechend auch befördern kann, unabhängig, was die aktuelle Regierung Netanyahu darüber denkt.
Aber der Vorwurf der aktuellen Regierung Netanyahu zu der heutigen Ankündigung, der lautet ja, die Hamas werde für ihren Terror jetzt auch noch belohnt. Stimmt das nicht in gewisser Weise?
Der Eindruck kann entstehen, aber diejenigen, die Zwei-Staaten-Lösung propagiert haben, war ja eben gerade nicht die Hamas, sondern die Konkurrenz der Hamas. Außerdem muss man auch sagen, die Hamas hat letztendlich diese Situation herbeigeführt, aber sie hat eine Vorgeschichte, die ja auch mit der entsprechenden Desillusionierung und der Perspektivlosigkeit in der Zwei-Staaten-Lösung zu tun hatte. Das heißt, es ging nicht voran und viele Palästinenser waren eben der Ansicht, Israel schafft hier Fakten und wird das Westjordanland auf absehbare Zeit komplett annektieren und dann die Möglichkeit für eine Zwei-Staaten-Lösung ein für alle Mal eben verhindern. Und da wollen die Staaten, die jetzt sagen, wir erkennen Palästina an, einen Schritt in diese Richtung gehen und sagen, es ist noch nicht alles verloren. Und alle Staaten, fast alle Staaten auf der Welt, bekennen sich ja zu dieser Zwei-Staaten-Lösung, inklusive der USA. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch die USA bereit wären, diesen Schritt zu geben, zumindest ihren Widerstand dagegen bei den Vereinten Nationen aufzugeben.
Und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund auch die gleichzeitige Beantragung eines Haftbefehls durch den Internationalen Strafgerichtshof für Hamas-Führer einerseits, aber eben auch Israels Regierungschef Netanyahu andererseits?
Ja, das kommt jetzt alles auf einmal, wobei ich nicht denke, dass dieser Anerkennungsschritt der drei europäischen Staaten tatsächlich so getimt war. Tatsächlich ist es so, der Chefankläger Karim Khan stand unter großem Druck. Die Amerikaner zum Beispiel haben versucht, auch diesen Antrag beim Internationalen Strafgericht eben hinauszuzögern, wenn sie ihn schon nicht verhindern konnten, weil sie unbedingt wollten, dass sie vorher noch eine Lösung in der Geiselfrage in Gaza und möglicherweise auch eine israelische Offensive in Rafah eben stoppen können. Beides hat nicht funktioniert und Karim Khan ist dann diesen Schritt gegangen. Und natürlich fühlen sich viele Menschen in Israel, dass sie jetzt mit Hamas auf eine Stufe gestellt werden. Gleichzeitig sagt ja auch der Chefankläger, man weiß auch nicht, ob er damit durchkommt, dass es hier nicht darum geht, die Täter auf eine Stufe zu stellen, sondern die Opfer auf eine Stufe zu stellen, die eben beide nach seinem Anfangsverdacht zumindest Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind. Im Fall definitiv der israelischen Opfer des Hamas-Angriffs ist das unbestreitbar und völlig klar. Aber ich denke, auch im Fall der israelischen Kriegführer in Gaza gibt es da einen begründeten Anfangsverdacht und auch sehr klare Evidenzen.
Herr Gerlach, ich danke für das Gespräch nach Berlin.
Danke Ihnen.
In Deutschland fehlen Hausärztinnen und Hausärzte, vor allem auf dem Land. Das will die Bundesregierung ändern und hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Und mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit dir, Jens.
Die Bundesregierung will die Arbeitsbedingungen von Hausärzten verbessern, um den Beruf wieder lukrativer und attraktiver zu machen. Das Kabinett beschloss heute den entsprechenden Gesetzentwurf. Vorgesehen ist unter anderem, die Obergrenzen bei der Vergütung aufzuheben. Zudem sollen chronisch Kranke nicht extra in die Praxis kommen müssen, um Rezepte für ihre Medikamente abzuholen. Im Handelsstreit mit den USA und der Europäischen Union hat China angekündigt, möglicherweise höhere Einfuhrzölle auf westliche Autos zu verhängen. Hintergrund ist, dass die USA ab August Sonderzölle in Höhe von 100% auf bestimmte importierte Waren aus China verlangen wollen, unter anderem für Elektroautos. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
25% Zoll auf importierte westliche Verbrennerfahrzeuge mit großen Motoren, so lautet die Ankündigung der chinesischen Handelskammer. Das dürfte vor allem die deutschen Autobauer BMW und Mercedes treffen. Bisher liegt der Einfuhrzoll bei 15%. China reagiert damit auf die US-Ankündigung von Strafzöllen gegen chinesische Produkte. Während die EU noch berät, ob auch sie neue Zölle gegen chinesische Autos erheben soll, warnen deutsche Autohersteller vor einem solchen Schritt. Denn schon jetzt würden die an der Börse gelisteten Autobauer unter chinesischen Zöllen leiden. Denn sie exportieren vor allem große Fahrzeuge nach China. Entsprechend sind sie heute unter Druck.
In Großbritannien wird am 4. Juli ein neues Parlament gewählt. Das kündigte Premier Sunak an und beendete damit die Spekulationen über den Wahltermin. Seine konservative Regierung steht derzeit massiv unter Druck. In Umfragen liegt die oppositionelle Labour-Partei deutlich vor den Tories. Jenny Erpenbeck gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der deutschen Gegenwartsliteratur. Besonders im Ausland werden ihre Werke geschätzt. Nun hat die 57-Jährige als erste Deutsche den renommierten International Booker Prize gewonnen. Damit werden fremdsprachige Bücher ausgezeichnet, die ins Englische übersetzt wurden. Erpenbeck erhielt den Preis gestern zusammen mit ihrem Übersetzer Hofmann für den Roman Kairos. Neue Unwetter haben in Teilen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt. Gestern Abend und in der Nacht traf es vor allem Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. In Kastel kam das Wasser mit einer solchen Wucht, dass innerhalb einer Viertelstunde der Marktplatz überschwemmt war. Rettungskräfte rückten zu vielen Einsätzen aus, meist wegen überfluteter Keller und Straßen. Die Unwetterfront ist inzwischen weiter gen Norden gezogen.
Der Sommer steht vor der Tür und einfach an heißen Tagen ins Wasser springen, für viele selbstverständlich, aber eben nicht für alle, denn Schwimmen will gelernt sein. Und das passiert am besten früh, zum Beispiel in der Grundschule. Trotzdem kann fast die Hälfte aller Kinder im Grundschulalter gar nicht oder nicht sicher schwimmen. Allein im vergangenen Jahr sind in Deutschland 16 Kinder ertrunken. Schwimmunterricht kann also Leben retten. Weil aber nicht überall Kinder zu Schwimmbecken kommen können, weil es etwa kein Schwimmbad in der Nähe gibt, kommen Schwimmbecken jetzt eben zu den Kindern. Wie zum Beispiel unsere Mittendrin-Reporterin Caroline Wissing berichtet. Sie war im nordrhein-westfälischen Krefeld beim Schwimmunterricht im Container.
Zum Schwimmkurs nur einmal quer über den Schulhof. An der Bismarck-Grundschule steht seit März ein kleines, mobiles Containerschwimmbad. Diese Schülerinnen kommen einmal die Woche zu Daria Dolle, der Schwimmlehrerin.
Vorher kannst du noch dahin gehen.
Umkleiden, duschen, viel Platz gibt es nicht. 14 Meter ist der Container lang, gerade mal 3 Meter breit. Im kleinen Schwimmbecken machen viele der Kinder hier ihre allerersten Erfahrungen. Kopf unter Wasser, Luft anhalten.
Vor allem geht es hier erstmal so um die Wasserbewältigung und Wasserverwöhnung. Also Schwimmen natürlich ist hier begrenzt in dem Raum. Aber auch erstmal die Angst vor dem Wasser zu verlieren und sich sicher zu bewegen und so, dafür ist das echt super.
Daria Dolle und ihr Kollege zeigen, wie es geht. Sich einfach treiben lassen, für die 10-jährige Audrey ist das alles noch eine Herausforderung.
Ich habe einfach Angst, dass ich untergehe.
Diese Angst versucht Daria Dolle ihr heute zumindest ein wenig zu nehmen. 240 Kinder aus ganz Krefeld bekommen über 5 Wochen hier im kleinen Container eine Wassergewöhnung. Niklas Endewart vom örtlichen Schwimmverein koordiniert das Ganze und checkt regelmäßig, ob alles läuft. Die Wasserqualität stimmt, Rohre richtig sitzen.
Man muss schon sagen, das ist ja ein Projekt, was es so noch nicht gab. Entsprechend gab es diese Technik auch noch nicht so verbaut in so einem Container. Deshalb ist die Badewassertechnik, das auf so einem kleinen engen Raum zu bekommen, schon mal erstmal eine Herausforderung.
Gerade weil das Schwimmbad auf Rädern nicht auf Dauer hier steht. In ein paar Wochen wird das Wasser abgelassen und der Container fährt in die nächste Kommune. Das Land NRW fördert 5 dieser Schwimmcontainer. Denn immer weniger Kinder können schwimmen, weil die Infrastruktur fehlt, auch hier in Krefeld.
Wir haben Schwimmbäder, wir haben aber auch öffentliche städtische, die zugemacht haben, weil sie einfach sanierungsbedürftig waren oder andere Probleme haben. Und dementsprechend gibt es halt auch Kinder, die jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten, in einem gewissen Alter, wo es eigentlich schon notwendig wäre, diese Ausbildung zu genießen.
Welche Kinder für den Schwimmunterricht ausgewählt werden, das entscheiden die Schulen in Krefeld selbst. Lehrer Nils Schatz kennt seine Schülerinnen und Schüler und weiß, wer Bedarf hat.
Gerade in der Schule, wo wir jetzt herkommen, im Speziellen, das ist ein großer Migrationshintergrund, da gibt es oft Sprachbarrieren, wo es eine soziale Einbildung, ein normaler Verein, ein Schwimmverein zum Beispiel fehlt. Und das sind Kinder, die oft das erste Mal ins Wasser gehen. Dann ist es schon ganz wichtig, dass man sich ganz speziell im Einzelnen auch um die kümmern kann. Und hier ist das Becken so klein und die entsprechende Nähe zu den Schwimmlehrern so groß, dass die mit weniger Ängsten hier reingehen.
Nach fast 45 Minuten im Wasser trauen sich die 6 Grundschülerinnen immer mehr. Sie tauchen jetzt sogar und sind sichtlich stolz.
Also das mache ich zu dem ersten Mal. Und das freut mich sehr spannend.
Auch Audrey macht Fortschritte.
Es kommt auch Spaß von den ganzen Sachen, wenn man das ziemlich schnell sieht. Wenn die dann das erste Mal trauen, zum Beispiel das Gesicht ins Wasser zu machen oder so. Oder einfach Spritzwasser ins Gesicht zu bekommen. Das ist immer richtig schön. Vor allem die Kinder freuen sich dann, die kommen dann schon wieder und freuen sich auf den nächsten Kurs.
2-mal noch werden sie in den Schwimmcontainer kommen, bevor er nach Mülheim an der Ruhr umzieht. Am Ende haben sie einigermaßen Sicherheit im Wasser. Aber einen echten Schwimmkurs hin zum Seepferdchen kann das kleine mobile Schwimmbad nicht ersetzen.
Da ist das Ding, der WM-Titel von Brasilien, der bislang letzte große Triumph einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einem großen Turnier. Und das ist diesen Sommer schon 10 Jahre her. Seitdem vor allem bei Weltmeisterschaften nur Frust. Um pünktlich vor der Heim-EM nochmal in Erinnerungen von damals zu schwelgen, haben sich die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars auf Spurensuche begeben. Orte von damals aufgesucht, Protagonisten von damals befragt. Herausgekommen sind eine Podcast-Serie, die seit einigen Wochen schon zu hören ist und seit heute in der ARD-Mediathek zu sehen, die Doku-Serie Wir Weltmeister. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Na dann gehen wir mal 10 Jahre zurück. Mit einem, der damals mittendrin war, Benedikt Höwedes.
Wunderschön.
Rio, das legendäre Maracanã, 13. Juli 2014. Benny gegen Messi. Das Tor, der Titel.
Danke, Mario. Tolle Brust.
Das ist das Tor, aber in 100 Jahren ist auch egal.
Mit dem Weltmeister Benny Höwedes machen wir nochmal den Trip. Ins Campo Bahia, dem WM-Quartier der deutschen Mannschaft. Der damals 26 Jahre alte Innenverteidiger gilt zunächst als Wackelkandidat.
Ich habe es nicht gerne gehört, dass ich der vermeintliche Schwachpunkt in der Gruppe sein soll.
Weltuntergang in Recife, drittes Gruppenspiel gegen die USA. Der Schwachpunkt Höwedes wird Stammspieler, spielt jedes Spiel von der ersten bis letzten Minute. Aber
ich spiele das größte Turnier meines Lebens. Darf sogar mitspielen und dann sehe ich, dass ich quasi mit einer Halbglatzung rumlaufe. Ob das jetzt ein anderer auch versteht, dass ich so fühle oder nicht, war mir egal, weil ich Mitte 20 einfach noch nicht bereit war, mir eine Glatze scheren zu wollen.
Ich muss mich vielleicht kurz vorm Spiel übergeben oder habe Würgereize. Ihm fallen die Haare aus. Jeder hat so seine Dinge, die er auch so ein bisschen für sich behält.
Kein Geheimnis, dass es auch die sportlichen Dellen gibt. Das Achtelfinale gegen Algerien. Ein gruseliger Auftritt beim 2:1 nach Verlängerung.
Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also, ja. Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Viele sprechen mich heute noch drauf an. Weniger auf den WM-Titel als auf dieses Interview. Aber ich war eher stolz drauf, okay, durchgesprochen, fokussiert. Das ist, was wichtig ist. Wir wollen weiterkommen und nicht wieder ausscheiden.
Belo Horizonte, das Halbfinale.
Das ganze Stadion ist einfach eine gelbe Wand. Jeder schreit. Jeder schreit.
Brasilien weint. 7:1. Gegen den WM-Gastgeber.
Hätte ich mir ein größeres Blatt mitnehmen müssen.
Als ich dann nach dem Spiel in die Kabine kam und ich habe die Spieler beobachtet, war keine Anzeichen von irgendwie von Ausgelassenheit, von Großkotzigkeit, von Arroganz. Und das war für mich ein Zeichen, dass wir eigentlich bereit sind, den letzten Schritt nochmal zu machen.
Das Finale gegen Argentinien. Der letzte Schritt schmerzt.
Das war für mich mein bestes Spiel, das ich je gemacht habe, weil ich einfach unheimlich präsent war mit meinem körperlichen.
Schürrle.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Ja! Ja! Und noch mal ja! Deutschland ist zurück im Fußball-Himmel Weltmeister!
Und die Folgen von Wir Weltmeister gibt's nicht nur seit heute in der ARD-Mediathek, sondern auch am Samstagabend hier im Ersten direkt nach dem DFB-Pokalfinale zu sehen. Und damit zum Wetter, das aktuell kein wirkliches Sommermärchen ist, oder Claudia?
Nein, Ingo, wobei es gibt ja auch die Märchen, die dann so ganz gruselig sind und so. Und das haben wir vielleicht im Moment wettertechnisch. Immer wieder Schauer und Gewitter, die gehen gar nicht weg, beziehungsweise die Tiefs werden immer wieder über Deutschland gelenkt. Und das führt dann eben zum Teil auch mal zu wirklich enormen Wassermassen. Wir haben ja eben auch in den Beiträgen die Überschwemmungen gesehen. Die kann es wieder geben, denn in der Nacht gibt es vor allem so Richtung Mecklenburg-Vorpommern und im äußersten Nordosten Brandenburgs in der Uckermark noch richtig kräftige Regenfälle. Das können noch 50, 60 Liter pro Quadratmeter sein, da wo es heute schon sehr heftig geschüttet hat. Morgen tagsüber ist dann eher wieder der Süden Deutschlands betroffen. In Bayern sind anfangs Sturmböen möglich, dann ziehen aus Süden Schauer und Gewitter herein, vor allem über der Mitte und dem Südosten Baden-Württembergs und dem Westen und Südwesten Bayerns kann es auch da wieder sehr lang anhaltend sehr stark regnen. Die Tiefdruckgebiete ziehen kaum, der Wind fehlt. Dementsprechend kann es zu Überflutungen kommen von kleineren Bächen oder Flüssen. Es können auch wieder Unterführungen volllaufen oder Keller. Also auch morgen wieder zumindest lokal, also in einigen Regionen Unwettergefahr. Das wird aber nicht flächendeckend der Fall sein. Wobei es im Süden schon sehr viele Gewitter gibt, die sich dann zu so riesigen Gewitterclustern zusammenballen und kaum weiterziehen. Dementsprechend dort die Gefahr von Überflutungen groß. Das aktuelle Radar zeigt, im Nordosten regnet es bereits. Sonst sind nur wenige einzelne Schauer unterwegs. In der Nacht wird es halt im Nordosten Richtung Vorpommern weiterhin nass bleiben. Zum Teil auch anfangs noch durch Gewitter verstärkt. Meist erstmal trocken locker bewölkt, morgen früh dann und in den Vormittagsstunden aus der Schweiz neue Schauer und Gewitter, die sich im Laufe des Nachmittags intensivieren und dann auch oftmals an Ort und Stelle bleiben. Sonst sind nur wirklich einzelne Regengüsse mit Blitz und Donner unterwegs. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 17 bis 8 Grad, 6 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag im Nordosten die höchsten Temperaturen 25 Grad. Es bleibt gewitterig auch am Wochenende. Und das bedeutet für den Freitag Schauer, Gewitter, vor allen Dingen dann kräftige Regenfälle, wahrscheinlich so von Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Hessen und Thüringen. Und am Samstag einzelne Schauer lassen dann aber nach.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Inzwischen steht aber auch fest, dass wir, das wird nichts, meine ich, mit dem Triple für Bayer Leverkusen, denn im Europa-League-Finale gab es ein 0:3 gegen Atalanta Bergamo. Das Spiel ist gerade eben zu Ende gegangen, aber am Samstag gibt es ja dann noch das DFB-Pokalfinale, die Chance auf einen weiteren Titel. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Reportage über den Alltag in der EU-Politik.
Auf dem neuesten Nachrichtenstand bleiben Sie auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.